So, heute starten wir gleich, oder? Ist Gott gut? Geht's uns gut? Papa, wir preisen dich. Wir danken dir für deine Gegenwart hier. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst und jeden Einzelnen kennst. Danke, dass du ein Gott der Wunder bist. Und danke, dass du bei uns bist, alle Tage bis an dieser Weltende. Danke, dass du auch heute Morgen frisches Brot für uns hast. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. Danke, dass du unseren Glaubensgarten begießt und dass du es gedeihen lässt. Danke, dass wir gute Frucht haben im Geist. Ja, und danke, Jesus, dass du bei uns bist. Herr, das ist das größte Geschenk. So wie wir es heute Morgen auch schon gesungen haben. Danke für deine Gnade in unserem Leben. Danke für deine Gegenwart. Danke, 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 Jesus. Herr, wir können niemals genug Danke sagen für das, was du für uns getan hast. Und wir werden nicht müde, Danke zu sagen, sondern die Freude an dir ist unsere Stärke. Und das geben wir nicht auf. Halleluja. Egal, was passiert, egal, was kommt. Wir haben uns entschieden. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ja, was eine verrückte Zeit ist das, gell? Immer, jede Woche ist irgendein anderer Angriff, dauernd ist irgendwas, dass ich heute hier stehen predigen kann, ist ein Wunder, weil ich hatte 3 Tage Schüttelfrost und er war richtig heftig krank. Am Mittwoch habe ich echt gedacht, boah, krass, mit letzter Kraft konnte ich so auf die Toilette und wieder zurück, bin gelaufen wie so ein 100-Jähriger. Jo, aber Gott ist gut, oder? Und in dem Prozess habe ich so gemerkt, ich merke, wie so Enttäuschung kommt, dass ich schon wieder krank bin. Und dann habe ich gemerkt, so ein Zorn auf Gott will kommen. Ihr kennt ja das, ist ja immer Gott schuld. Ist ja nie ich, sind nie die anderen, ist immer Gott. Die anderen vielleicht schon, aber ich nie. So ist unser Fleisch. Aber wisst ihr, was gut ist, den Heiligen Geist zu fragen? Ich habe gesagt, Heiliger Geist, was ist denn schon wieder los? Und seit meiner Heilung von Asthma haben zum ersten Mal jetzt nach so vielen Jahren wieder meine Bronchien gebrannt und es hat mich noch am meisten geärgert. Und da habe ich gesagt, Heiliger Geist, was ist los? Und was ich damals nicht wusste, was ich heute weiß, jede Krankheit hat einen Ursprung und einen Grund und es ist alles dämonisch. Und Asthma kommt von Angst. Wenn du mit Angst aufwächst, wenn du mit Angst zu tun hast, dann kommt Asthma oder es kann kommen. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, ja Thomas, du hast wieder Angst zugelassen. Naja, okay, dann habe ich gefragt, wo? Ja, ich habe mich wieder zu viel mit Politik beschäftigt. Egal was jetzt kommt, Pest oder Cholera, ich weiß nicht, was besser ist. Ja, man erträgt es nicht mehr, was kommt. Jetzt hat unsere Regierung noch beschlossen, kurz vor Ende, dass sie die neue EU, wie nenne ich die, Mineralölsteuer, 41 Cent hoch ab 2027 der Liter. 41 Cent. Da gehen ja alle Sachen wieder hoch. Und ich habe so gemerkt, mich beschäftigt das. Und ich fühle mich so klein und denke mir so, ich bin so zornig, wohin mit meinem Zorn? Ja? Ich bin so wütend, mir reicht's. Ja? Die predigen Wasser und saufen Wein. Die Baerbock fährt selbst den dicken, fetzten Diesel, was es gibt. Ja? Wenn sie sich bei Bilderberger treffen, da fliegen 750 Privatjets fliegen da ein. Sie predigen Wasser und saufen Wein. Und mich ärgert das alles. Was bringt mir das? Null. Und ich habe so gemerkt, ja, Heiliger Geist, du hast recht. Da habe ich Buße getan und von einem Tag auf den nächsten ging das Brennen weg. Natürlich habe ich dann euch aktiviert. Ich denke ja immer die ersten 2 Tage, ich kriege das alleine hin. Und wenn ich dann merke, es funktioniert nicht, dann aktiviere ich die Bäder und das ist gut. Da muss man sich nicht schämen dafür. Dafür ist die Gebetsgruppe da, aber nicht nur. Und da habe ich gemerkt, wow, ich habe gesagt, Herr, ob ich am Sonntag predigen kann oder nicht. Meine Stimme war bis gestern fast weg, so. Und dann habe ich gesagt, es ist in deiner Hand. Wenn du willst, dass ich am Sonntag predige, mach was. Und Gott ist gut, Gott macht was. Und seit November sind wir 3, Bärbel, Sammy und ich, jetzt extremst immer wieder mit Krankheit angegriffen. Ihr ja auch. Wir beten ja fast jeden Sonntag für irgendjemand aus der Gemeinde, der mit Krankheit attackiert ist. Ich sage euch ein kleines Geheimnis. New Level, New Devil. Je mehr ihr wachst im Geist, desto raffinierter wird der Feind. Ihr seid von so normalen Frontsoldaten, werdet ihr langsam zu Geheimagenten. Und wenn du mal James Blunt angeschaut hast, James Blöd, nee, wie heißt er? Ja, ihr wisst schon. Dann ist es auf einer Ebene, zum Spaß, das ist ja alles verdeckt, versteckt. Und je mehr wir wissen, je mehr wir in der Wahrheit wachsen des Wortes Gottes, desto gefährlicher werden wir für den Teufel. Denn er hat Angst vom Wort Gottes. Nicht vor dir, er hat Angst vom Wort Gottes. Das Wort in dir ist genauso stark wie das Wort im Herrn. Und je mehr das Wort in dir ist, je mehr du weißt, wer du bist, desto mehr bekommt der Teufel Angst vor dir. Ich bete für eine Familie, die nicht aus der Gemeinde ist, wo immer wieder die Frau attackiert ist. Und wir beten, es wird besser, und dann beten wir wieder, es wird besser, und dann ist es wieder schlechter. Und in der Fiebernacht, wo ich krank war, ist lustig, das hindert den Herrn nicht, zu mir zu reden. Ich denke dann immer, er redet jetzt zu mir und sagt, Thomas, ich spreche ein Wort und dann bist du gesund. Das passiert dann aber nicht. Er redet dann immer über andere. Na gut, soll mir recht sein. Ich kann ja nicht bestimmen, was er sagt. Dann sagt er zu mir, sagt dieser Frau, sie soll ihrem Mann sagen, er soll endlich die Priesterschaft über seine Frau, über die Familie übernehmen und dem Teufel Einhalt gebieten. Habe ich gesagt, ich kann immer wieder mit der Bärbel für dich beten. Das mache ich auch gerne, aber ihr müsst lernen. Gib einem einen Fisch, dann ist er einen Tag satt. Lehre ihm fischen oder angeln und er wird nie wieder Hunger haben. So ist es im Geist. Ich kann immer für euch beten, aber das Ziel ist, dass ihr lernt, selbst zu beten. Und dann habe ich gesagt, sag, oh mein Mann, oh, sei, nee, sei Lukas 10, Vers 19, was steht denn da? Habe ich gesagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes und nichts wird ihr schaden. Das ist die Bibelstelle, die jeder Christ kennen muss. Das ist die Grundlage des Glaubens und der Autorität auf dieser Erde. Wenn du keinen Glauben hast und keine Autorität, macht der Teufel mit dir, was er will. Das sind dann die, oh Gott, oh Jesus, no, oh Heide, nein, oh, 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 Christen. Ja, das sind die, die immer dem Teufel hinterherlaufen, oder das sind die Reaktionschristen, nicht die agierenden Christen. Die agierenden Christen sind dem Teufel einen Schritt voraus. Die treten ihm morgen schon in den Hintern und dann weiß der schon, wie der Tag läuft. Die reagierenden Christen kriegen jeden Morgen den dritten, den Hintern von ihm und dann wissen sie auch, wie der Tag läuft. Die Frage ist, wo willst du dazugehören? Schaffen wir das jeden Tag? Nein, das ist nicht der Punkt. Aber das Ziel muss sein, du herrschst im Leben an Christi statt. Und ganz wenig Christen können das. 2 Tage drauf haben wir wieder telefoniert. Ja, ich habe es meinem Mann gesagt, erst war ein bisschen, es war ihm gar nicht zurecht, aber es hat sofort funktioniert. Es liegt doch nicht an mir. Ich habe es doch nicht erfunden. Es steht im Wort Gottes. Amen. Wenn du dich unter Ordnung bringst, wenn du dich unterordnest, bist du unter Ordnung. Das böse Wort für die Menschen, die in dieser Zeit leben, da will niemand mehr sich irgendwas sagen lassen. Jeder ist für sich der König. Jeder hat die Weisheit gefressen. Jeder hat den Heiligen Geist. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Ist Jesus auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich bin der Chef, alle tun, was ich sage? Er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Den Willen des Vaters, nicht sein Willen. Ich ordne mich unter. Ich sage nur, was ich den Vater reden höre. Ja? Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und das ist der Lernprozess, wo wir durch müssen. Und da ist auch der Erfolg. Da ist der absolute Erfolg. Gott ist mit uns. Gott ist nicht gegen uns. Gott ist mit uns. Ich bin froh für diese Lektion. Habe ich gemerkt, aha, ich will mich nicht mehr mit den falschen Dingen beschäftigen. Wenn du etwas im Natürlichen isst, wird dein Körper reagieren. Glaubst du das? Du kannst mal so 2 Kilo Gummibärchen essen. Macht Spaß, aber dein Magen und dein Darm wird sagen, hey. Kannst du auch 1 Kilo Eiscreme essen. Und so ist es auch im Geist, wenn wir uns mit so Junkfood oder mit so Zeug, was geschwind lecker ist, aber gar nicht gut tut, null Nährstoffe hat, merken wir sofort eine Reaktion. Habt ihr das schon mal erlebt? Und der Teufel liebt es, uns so in Bitterkeit zu führen oder Dinge, die uns aufregen. Und da habe ich gemerkt, auch in diesem Prozess, den Tagen davor, bevor ich krank geworden bin, der Teufel kommt bei mir immer und will mir irgendwelche Dinge zeigen, und das tut er auch. Und dann kommt immer die Frage, warum macht Gott es nicht so? Warum macht das nicht so? Warum greift er nicht ein? Warum stoppt er das nicht endlich? Kennt ihr das Spiel? Und wenn ich diese Gedanken laufen lasse, dann merke ich, dass ich zornig werde am Vater und denke, warum macht er nicht endlich was? Attentione. Ein See mit Eis, aber das Eis ist dünn. Gefährlich. Und dann merke ich, es bringt mich aus meiner Ruhe, aus meinem Frieden, es bringt mich aus meiner Freude raus. Es bringt mich dann natürlich aus dem Gebet raus, weil ich habe ja dann keine Lust zu beten. Es bringt mich aus dem Bibellesen raus. Es bringt mich aus allem raus, wo ich sein will. Der Teufel lacht wieder und reibt sich schon wieder die Hände. Leute, und eine Sache ist extremst wichtig, dass wir die für uns abgespeichert haben, dass wir die täglich leben, zu sagen, alles, was Gott tut, ist gut. Das muss eine Grundsatzentscheidung sein. Alles, was Gott tut, ist gut. Warum fährst du kein Rolls-Royce? Musst du sagen, weil es gut für mich ist. Wir denken immer an das, was wir haben, aber wichtig ist auch, was wir nicht haben. Da regen wir uns auch auf. Warum wohnst du nicht in einer 500-Millionen-Euro-Villa? Weil es ist gut für dich, wie es ist. Ja? Weil Gott alles im Voraus weiß und weiß, was dir nicht gut tun würde. Darum ist es nicht in deinem Leben. Und da muss man doch sagen, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis als Lohn ihrer Arbeit für den Herrn. Und sie sitzen da nicht und motzen und beklagen sich und machen eine Ich-kotz-mich-aus-Gruppe. Nein, sie machen Lobpreis und im ganzen Gefängnis gehen die Zellentüren auf. Von den Gefangenen fallen die Fesseln ab. Leute, das ist Power. Das ist, da möchte ich hin, da bin ich noch nicht, das gebe ich zu, aber da möchte ich hin. Da möchte ich hin, das ist der Weg für mein Leben, das ist das Ziel. Und alles, was Gott tut, ist gut. Glaubt ihr das? Wollt ihr das glauben? Dann sagt es dem Teufel jeden Tag, alles, was Gott tut, ist gut. Wenn er das sagt, du hast das nicht, dann musst du sagen, das ist gut. Warum? Weil der Vater dich liebt. Und weil er keine Fehler macht. Jesus weiß, was in Deutschland abgeht. Ja, und dann gibt es die einen Christen, die sagen, das ist die Strafe des Herrn. Und die anderen sagen, wir müssen mehr beten, Bruder, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr fasten, wir müssen den Himmel aufreißen. Ich hasse Aktionismus. Aber ich liebe Glauben. Wenn Jesus es mir nicht sagt, mache ich das nicht, weil es überhaupt nichts bringt. Was wirklich was bringt, ist Glauben und ein Gebet im Glauben. Es ist leicht, für eine gute Regierung zu beten, für einen guten König, für einen guten Kaiser, der in unseren Augen gut ist. Was ist gut? Gut ist ja relativ. Aber für eine schwierige, ich sage es mal wirklich ganz höflich, für eine schwierige, gottlose Regierung zu beten, ist eine Herausforderung, gell? Und dennoch sagt es die Bibel, wir sollen für oben beten. Ich bete, dass Gottes Wille geschieht, weil ich gar nicht mehr weiß, was soll ich noch für die beten? Ja, die ganze Welt lacht über Deutschland. Sie wird gar nicht mehr ernst genommen, die Baerbock. Und vieles. Und da denkst du, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich habe den Lauterbach gesehen. Da demonstrieren sie alle gegen rechts. Ja, freuen sich 100.000 Leute auf der Straße und die Mörder morden weiter. Dann haben sie in Lauterbach gesagt, sie haben doch gesagt vom Interview vor nicht allzu langer Zeit, dass 30% dieser Leute, die gekommen sind, sind psychisch krank. Können Sie rechnen? Das ist 1 Million Menschen. 1 Million Psychos laufen hier rum. Mit Migrationshintergrund. 1 Million. Überlegt euch das mal. Hat er gesagt. Ah, das sind nicht so viele. Die waren ja alle in Mathe noch nie gut. Ne? Aber was willst du machen? Du kannst nicht viel machen. Und ich habe gemerkt, Mensch, wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und ich muss loslassen, was in dieser Welt passiert und muss mich voll auf Jesus konzentrieren. Und sagen, hey, der Teufel hat mir gleich gesagt, der Sprit wird so teuer, kannst am besten verkaufst morgen noch dein Motorrad, weil Motorradfahren, das ist dann ein Hobby, das kann sich keiner mehr leisten. Könnt ihr euch daran erinnern, vor einer Weile habe ich euch gesagt, wenn Gott sagt, es ist vorbei, dann ist es vorbei. Wenn er es nicht sagt, ist es nicht vorbei. Habe ich gesagt, Herr, ist es vorbei? Hab nichts gehört. Wenn Gott nicht Nein sagt, weitermachen. Amen. Vielleicht habe ich dann einen übernatürlichen Tank, der nicht leer geht. Und ich muss gar nicht mehr tanken, kann trotzdem noch Motorrad fahren. Alle fragen mich dann, wie machst du das? Sprit von oben. Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich mache mich nicht verrückt. habe euch schon so oft gesagt, triff nie eine Entscheidung in deinem Leben aus Angst oder Begeisterung. Beides wirst du bereuen. Weil die Angst hört auf und die Begeisterung hört auf. Und dann hast du eine Entscheidung, mit der du dealen musst. Heirate niemand aus Angst. Oh, da lacht ihr. Heirate auch niemand aus Begeisterung. Wenn du nicht weißt, das passt nicht. Ja? Und viele, viele Dinge mehr. Warum sagt uns Gott das alles? Weil er gut ist. Römer 8, Vers 28, alles muss uns zum Besten dienen. Auch mal eine Krankheit wieder muss zum Besten dienen. Ich habe in dieser Zeit so viel gelernt. Ich habe Zeit gehabt zum Nachdenken. Und es hat mir so gut getan. Mein Körper hat geschrien vor Schmerzen, aber mein Geist war quicklebendig. Und ich habe schon wieder eine Schlacht gewonnen. Wo der Teufel, der hat wieder am Anfang gejubelt. Ja, jetzt ist er krank. Halleluja. Das teuflische Halleluja. Und Jesus sagt, Sanna, schauen wir mal. Wir gehen mal heute in Römer 11, ab Vers 33 in Luther und dann schauen wir es uns auch mal in Neue Genfer an. Und ich liebe manchmal, was Luther schreibt und ich liebe manchmal andere Übersetzungen. Aber wenn wir uns das so anschauen, da heißt es, oh welch eine Tiefe des Reichtums. Ich glaube, als Luther das übersetzt hat, hat ihn das umgehauen, was da in diesen Versen stand, was er verstanden hat von dem, was er bisher übersetzt hat. Es hat ihn umgehauen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Natürlich sagt es auch Paulus. Welch eine Tiefe des Reichtums. Und hier geht es um den Vater. Natürlich geht es um den Vater. Welch eine Tiefe des Reichtums. Beides. Beides. Der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wow. Das hat mich richtig getroffen, als ich das gelesen habe. Es hat mich richtig im Geist ergriffen. Ich habe richtig gespürt, was das eine tiefe Substanz hat. Und das können wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen machen, weil sie sich einfach nicht mit dem Wort genug auseinandersetzen. Weil sie nicht die Liebe zum Wort haben. Weil sie nicht mehr wollen. Willst du mehr? Hast du einen Hunger? Gott gibt immer denen, die hungrig sind. Und er gibt gerne. Er gibt dir mehr. Noch mehr Weisheit, noch mehr Erkenntnis über ihn selbst. Je mehr ich mich mit dem Vater auseinandersetze, schon über 30 Jahre, desto mehr verstehe ich, dass er ein Gott ist, der nicht ins Rampenlicht will. Er ist ein Gott, der es liebt, im Verborgenen zu sein. Er ist ein Gott, der wie ein Schatz ist in einer Höhle, den du suchen musst. Aber er möchte so sehr, dass er gefunden wird. Er liegt, diese Goldmünzen in dieser Schatzkiste symbolisch, die liegen nicht einfach so irgendwo am Strand, dass sie jeder findet. Nein, du musst danach fragen. Die Bibel sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Und diesen Wunsch kann nur Gott in dein Herz legen. Auch wenn du schon von neuem geboren bist, wenn du Christ bist, musst du ihn trotzdem immer wieder suchen. Er liebt es, wenn wir nach ihm fragen. Und das Coole ist, er lässt sich finden. Und er ist bereit, dich hineinzuführen in diesen Reichtum. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und dennoch möchte er es mit dir teilen. Er möchte seine Wege mit dir teilen. Er möchte dir zeigen, was dran ist. Vorhin hat Bärbel gebetet, wir gehen auf den Wegen, die Gott zuvor bereitet hat. Steht im Epheserbrief. Gott hat Wege für dein Leben. Alle Tage deines Lebens stehen in seinem Buch. Das ist für uns unvorstellbar, oder? Manche Tage, die sind so langweilig gewesen, dass du denkst, naja. Aber Gott tut ein tiefes Werk in uns. Immer und immer wieder aufs Neue. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus gehöre. Du auch? Wir sind in einer Zeit, die immer verrückter wird. Ja, ich weiß noch, vor 20 Jahren, wenn du evangelisiert hast, die Leute haben gesagt, mir geht's gut, ich brauche deinen Gott nicht. Heute findest du fast keinen mehr, der nicht irgendwie jetzt fragt, was der Sinn des Lebens, wie geht's weiter? Lebensversicherung nichts mehr wert, Rente nicht mehr sicher, Arbeitsplatz nicht mehr sicher. Sicher ist, dass nichts mehr sicher ist. Und das muss so sein. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren habe ich gepredigt, da hat Gott mir ein Bild gezeigt. Da hat er mir die Welt und die Gemeinden gezeigt wie ein Baum und er hat gesagt, ich werde anfangen schütteln und das Faulige wird runterfallen. Und das Gute wird bleiben. Wir sind voll in dieser Zeit. Auch in den Gemeinden. Auch in den Gemeinden. Wenn jemand richtig reich ist, dann ist das, wenn es von Gott ist, ist es was? Wer weiß es noch? Ist es gut? Man hört so viele Sachen von diesen Megakirchen in Amerika, Ehebruch wieder, Steuerhinterziehung. Jetzt hat mir wieder irgendjemand erzählt, die Joyce Meyer wäre verhaftet worden wegen Steuerhinterziehung. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Oder braucht jeder Prediger in Amerika einen Privatjet? Weiß ich nicht. Geht ja nicht nur ums Privatjet, geht ja auch darum, dass das täglich Geld kostet. Das kostet ja mehrere tausend Dollar am Tag, nur dass es da in der Halle steht, Unterhalt und so weiter. Wenn die sagen, die brauchen es, dann wisst ihr, irgendwann werden wir alle vor Gott stehen. Und der Herr sagt, wir werden Rechenschaft geben müssen über alles. Dann bin ich froh, wie es so ist, wie es ist. Und sage danke. Ach, geht das schon wieder los. Die Sendungsmaus. Die Sendung mit der Maus. Raus. Glaubst du, dass dein Leben gut ist? Wenn nicht, dann änder's. Nee, ich bete lieber noch 30 Jahre, dass der Herr es ändert. Der Herr zeigt uns, was wir ändern sollen. Und dann hilft er uns, dass es geändert wird. Aber er wird es nicht für uns tun. Er macht nicht einfach wupp und dann ist gut. Machst du das bei deinen Kindern? Oh, Sammy, bitte räum dein Zimmer auf. Jeden Tag. Sammy, bitte räum dein Zimmer auf. Und dann mach das nicht, dann mach halt ich's. Dann räume ich sein Zimmer auf und sage, oh, wir haben gebetet und haben zusammen das Zimmer aufgeräumt. Nee, das fange ich gar nicht an. Sammy weiß, wenn der Papa sagt, Zimmer aufräumen, was bedeutet das für ein Sammy? Zimmer aufräumen. Das ist Erziehung und das ist Vorbereitung auf das Leben. Und das ist gut, das ist gesund. Leute, auch eine Gebetsgruppe ist nicht dazu da, um deine täglichen Dinge zu bebeten, zu bespaßen oder deine Verantwortung für Gebet zu übernehmen, ist nicht dran. Versteht ihr? Es gibt Christen, ich weiß nicht, was die in ihrem Leben tun, aber ich sag's mal so, man kann mit einer Kerze in eine Scheune voll Stroh laufen. Kann man machen. Wenn's gut ausgeht, gut. Aber du kannst nicht hinstehen, wenn das Ding brennt und sagen, scheiß Stroh, warum brennt es? Ursache und Wirkung. Du kannst auch nicht sagen, warum ist da eine blöde Autobahn? Ach, interessiert mich nicht, ich laufe mal quer rüber. Wenn es gut geht, gut. Wenn nicht, linke Spur, 200 km/h, bumm, fly, Robin, fly. Da kannst du hinterher auch sagen, scheiß Autofahrer, den verklage ich. Nein, es hat Ursache und Wirkung. Und manchmal ist bei Christen so, dass sie Dinge tun, wo sie nicht nachdenken, einfach machen. Und dann, wenn der Schmerz da ist oder das Feuer, dann ist das Klagen groß. Aber ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist warnt und warnt und warnt und warnt, weil er uns lieb hat. Amen. Aber wenn jemand partout nicht hören will, dann kommt halt der Schaden. Aus Schaden wird man klug. Ich hoffe es zumindest für manche, dass sie aus Schaden klug werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe euch die Geschichte erzählt von einem Propheten, der ist in eine Gemeinde und der Heilige Geist hat gesagt, geh auf die Bühne, nimm dir den Pastor und hau ihm eine Viertelstunde auf die Hände. Ist hoch, sagt Pastor, herkommen, Hände ausstrecken, große Gemeinde. Hat ihm Viertelstunde lang auf die Hände gehauen, bis die fast blutig waren. Und dann ist er von der Bühne runter. Da gehört Mut dazu. Das kann Gott nur mit denen machen, die absolut treu sind. Was ist passiert? Er sagte, diese Hände schänden kleine Kinder. Dann kam raus, 5 Jahre zuvor kam der erste Prophet in die Gemeinde, der sagte zu dem Pastor, Pastor, ich habe ein Wort für dich, vor der ganzen Gemeinde. Der Herr sieht dich, du hast Probleme, kümmere dich darum. Nichts passiert. Das nächste Jahr kommt wieder ein Prophet, Pastor, ich habe ein Wort für dich. Andere Person, immer andere Person. Der Herr kennt dich, er sieht dein Leben, du hast Probleme, es wird Zeit, dich darum zu kümmern. Nichts passiert. So ging das immer weiter, bis dann er hingeschickt wurde und sagt, halbe Viertelstunde auf die Hände. Leute, das ist krass. Aber Gott sieht die Kinder und sieht ihr Leid und kann das nicht länger laufen lassen. Aber wenn wir jetzt nachdenken, würden wir sagen, das hätte ich schon nach einem halben Jahr gemacht. So, unser Gerechtigkeitssinn. Aber Gott ist, wie er ist, und alles, was er tut, ist gut. Natürlich, dieser Pastor hat seine Stelle verloren, aber er hat Buße getan, er ist woanders hingezogen und seine Frau ist Gott sei Dank bei ihm geblieben und Gott hat Heilung in die Familie gebracht. Manchmal braucht es einen Schockmoment, wenn manche nicht hören wollen. Ist es Gottes Liebe? Ja, es ist immer noch Gottes Liebe, absolut. Aber Gott macht es nicht sofort. Gott benutzt den Vorschlaghammer, wenn ich den Begriff mal so sagen darf, erst wenn man nicht mehr hört. Und ich möchte in meinem Herzen so gestrickt sein, ich glaube du auch, dass ich den Vorschlaghammer nicht brauche. Amen. Dass Gott zu uns reden kann. Herr, gib mir geöffnete Augen des Herzens zu sehen, die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu ich berufen bin, aber gib mir auch geöffnete Ohren des Herzens, damit ich deine Warnungen höre und deine Stimme höre und rechtzeitig umkehren kann und Buße tun kann. Ja? Und Gott ist gut. Und hier lesen wir das. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Wir lesen es mal in Neuer Schöpfung. Da heißt es, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Unerforschlich bedeutet hier, Gott teilt seine Wege mit dir, aber er begründet es nicht immer. Und das muss er auch gar nicht. Er ist Gott, er darf entscheiden. Wir erinnern Gott immer daran, dass wir bekehrt sind, wenn wir Mist gebaut haben. Sagen wir, Gott, du hast dich für uns entschieden und ich habe mein Leben dir gegeben. Wenn Gott im Gegensatz kommt und sagt zu uns, Thomas, stopp bis hierhin und nicht weiter, dann werden wir bockig und komisch und vergessen, dass wir ja mal gesagt haben, du bist der Herr. Wenn der Herr ist, wenn er der Kapitän auf deinem Schiff ist, wenn er der Chef ist, dann müssen wir auch tun, was er sagt. Aber das ist die andere Seite der Medaille, die schmeckt uns manchmal nicht, gell? Da wollen wir, wie unbegreiflich sind seine Wege. Wir können nur Ja sagen dazu. Und ich habe euch schon oft gesagt, nichts in meinem Leben ist jemals so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Es kam alles anders. Aber rückblickend muss ich sagen, es war gut. Warum? Weil es mir gut geht. Weil es mir gut geht. Weil es mir gut geht, weil es mir gut geht, weil es mir gut geht, weil es mir gut geht. Uns geht es immer noch gut in Deutschland. Stimmt's? Wie lange das noch anhält, wissen wir nicht. Aber Gott ist immer noch derselbe und für uns gilt immer noch dasselbe. 1000 werden fallen zur Linken, 10.000 zur Rechten, mich wird es nicht treffen. Warum? Weil er immer noch mit mir ist. Leute, wenn wir wirklich Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen zum Leben haben, wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind, ich will jetzt keine Hände oder Antworten, wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind, wenn Probleme da sind, die sich nicht ändern, es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht an deinem Partner, an deinem Mann, an deinen Kindern, an deinem Arbeitgeber, an deinen Nachbarn. Es liegt nur einzig und allein an unserem Stolz, unserer Bockigkeit, unserer Trotzigkeit. Und es ist hart, was ich sage. Mich trifft es genauso. Ich habe die Woche zum Herrn gesagt, Herr, in dieser Krankheitszeit, wo ich Zeit hatte zum Nachdenken, sage ich, Herr, du erforschst doch die Herzen. Du weißt doch, was bei mir nicht stimmt. Zeig mir das mal. Und da war eine ganz sanfte, liebevolle Stimme, die zu mir gesagt hat, das tue ich nicht. Und ich sage, warum nicht? Na, hat er zu mir gesagt, hör mir gut zu. Er hat gesagt, weil ich dich liebe, Thomas. Ich sage, das verstehe ich nicht. Gott ist ein Gentleman. Und hat er zu mir gesagt, Liebe tut so etwas nicht. Leute, es gibt Dinge, die Stern Bärbel an mir und ich an ihr. Aber ich werde es ihr nicht sagen, sie mir nicht. Warum? Weil ich sie liebe. Weil das, was ich an ihr liebe, ist mir wichtiger als das, was mich stört. Das ist eine Entscheidung im Herzen. Und Gott hat Mittel und Wege, mit dir drüber zu reden, dich an Punkte zu führen. Und das tut er, weil er dich liebt, um Dinge mit dir zu bearbeiten oder zu verändern. Aber der fällt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, hey, deine Warze auf der Backe, die finde ich schon immer eklig. Wenn wir knutschen, da komme ich, ich muss weggucken, ich darf nicht dran denken. Warze, Warze. Versteht ihr? Dr. Evil, ja, manche haben es verstanden. Das macht er nicht. So ist er nicht. Gott sei Dank. Gott ist Liebe. Aber trotzdem lässt er uns nicht so, wie wir sind. Und er arbeitet mit uns. Und wenn ich so Momente habe, dann merke ich, wie zärtlich, wie liebevoll der Vater ist. Und ich glaube, das gefällt ihm. Vorhin habe ich euch gesagt, er ist ein Gott, der im Verborgenen ist. Er macht keine Las Vegas Show. Er kommt nicht runter, macht tata, Warze, boah, weg mit ihr, zang, hier ist die Warze, da, weg. Nein, das macht er nicht. Das hat er gar nicht nötig. So ist auch Liebe nicht. Warum macht Gott manche Dinge hier nicht so krabumm? Weil er Liebe ist. Und jetzt kommt so ein Satz, er liebt seine Feinde. Das schmeckt mir gar nicht. Herr, soll ich beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Das wird viel schneller gehen, ruckzuck weg mit den allen weg. Der hat mir neulich gesagt, wo fangen wir an? Ich sage, ja, als erstes mal die ganzen Mörderkinder schon da weg. Und wer dann? Sei die Moslems und dann na, die Buddhisten und der Rest. Ja, und dann? Ja, keine Ahnung, wer ist noch übrig? Die Homosexuellen auch alle weg. Alles weg. Und dann wird es aber einsam auf der Erde. Und dann die Christen, die nicht richtig wollen und so weiter. Und je mehr ich so gequatscht habe, ich merke, Herr, können wir nochmal zurückspülen zum Anfang? Wir lassen das lieber. Es ist nicht gut, wenn wir mit Gott diskutieren wollen, was besser ist. Glaubt ihr das? Manchmal passiert uns das. Manchmal, er liebt die alle. Jesus ist für die alle ans Kreuz. Das ist unvorstellbar, oder? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich habe damals, als die ISIS oder nennst du, wie sie willst, in Syrien gewütet haben. Ich habe dann Zugang zu einer Quelle, da kannst du Videos von denen ansehen, wie sie Leute verbrennen, die Hälse abschneiden am Fließband und so weiter. Ich habe gedacht, Wahnsinn, wie kann man nur so erbarmungslos sein, ohne Liebe, ohne irgendein Erbarmen für diese Leute. Wurscht egal, ob Christen, Moslems, alle, die da waren, denen nicht gefallen haben, wupp weg, auf dem Marktplatz wie eine Schlachterei. Wahnsinn, auf die übelste Art und Weise. Ich habe gesehen, wo sind jordanischen Piloten, den haben sie gefangen genommen, dann haben sie einen Eisenkäfig, ich erzähle euch das, haben ein Seil um seinen Hals gemacht und das mit Benzin gedrängt und das Seil, das Feuer kroch langsam hoch, verbrannte zuerst seinen Kopf, der Mann hat geschrien wie am Spieß. Der ist minutenlang lebendig verbrannt und die haben drumherum gestanden, haben gegrölt und gelacht und ah. Warum erzähle ich euch das Krasse? Damit ihr mal so ein Bild habt, was abgeht auf der Welt. Und dann sehe ich ein Zeugnis, dass sich so ein ISIS-Kommandant bekehrt hat, weil Jesus ihm erschienen ist im Traum. Hat ihm gesagt, ich bin Jesus. Wer bist du? Oh, Isa heißt er, danke Schatzi. Und hat die Male gezeigt und so weiter. Ich habe mich aufgeregt von der ersten Sekunde von dem Video. Warum? Da gibt es genug andere, die hätten... Mein Gerechtigkeitssinn. Deiner auch? Dann habe ich an die Bilder zurückgedacht, die ich da gesehen habe. Ich dachte, der hat vielleicht auch 200, 300 Leute die Köpfe abgeschnitten, eigenhändig. Warum? Und er erzählt das auch noch. Ich denke so, Alter, und dann heult er wie ein kleines Kind. Und oh, wenn ich nur gewusst hätte. Und dann habe ich an Paulus gedacht. Dann habe ich an mich gedacht. Die zwei Typen, die ich abgestochen habe und das Messer nicht im Bauch ging, zweimal nicht, das war ein Wunder Gottes, sonst wäre ich heute nicht da. Dann wäre ich auch als Mörder. In Deutschland kommst du ja schnell wieder raus, wenn einen umgebracht hast. Das ist ja nicht so schlimm wie Steuer hinterziehen. Da bist du länger weg. Leute, haben wir ein komisches Bild von Gerechtigkeit. Ich möchte unseren Gerechtigkeitssinn heute gegenüberstellen dieser Bibel stellen, damit wir begreifen, wie gut Gott ist. Und nur wenn wir auf Gott schauen, begreifen wir, dass das gut ist, was in unserem Leben ist. Sonst werden wir unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist ein Riesentrick vom Teufel, uns aus dem Frieden rauszuziehen in den Unfrieden. Uns aus der Dankbarkeit rauszuziehen in die Undankbarkeit. Uns aus dem Danke Jesus rauszuziehen. Wir können dann auch nicht mehr anbeten. Das geht nicht mehr, wenn du unzufrieden bist. Wenn du denkst, warum ist es nicht so? Die Frage ist endlos, warum ist es nicht so? Und das hört nie auf. Aber Gott ist größer. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Ist das nicht gigantisch? Okay, jetzt gehe ich mal zurück zu Luther und lesen wir da weiter. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wer hat Gott zuvor etwas gegeben, dass er ihm Danke sagen müsste oder etwas zurück? Wem schuldet Gott etwas? Schuldet Gott dir etwas? Schuldet er mir etwas? Ganz im Gegenteil. Wir schulden ihm was. Ich lese es mal in der Neuen Genfer. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass er es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Leute, wow. Ich hoffe, die Salbung, das manifestiert sich heute in deinem Geist, dass du das spürst, dass das durchbricht. Weil wenn wir das nicht verstanden haben, können wir jetzt Römer 12, Vers 1 nicht verstehen. Da gehen wir jetzt hin. Und das sagt Paulus zuerst den Luther. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Schon mal gemerkt, dass wenn uns etwas in Unzufriedenheit führt, ist eine geistige Entscheidung, führt immer zu einem natürlichen Handeln unseres Leibes. Entweder nehmen wir Drogen, Alkohol, wir fressen, wir saufen, wir schlafen. Wir tun mit unserem Leib Dinge, die Sünde sind vor Gott. Wir versuchen irgendwie uns zu belohnen. Essen ist ja auch ein Belohnungssystem. Sex ist ein Belohnungssystem, was in unserem Fleisch verankert ist, nicht von Gott. Wenn wir mehr essen, als wir Hunger haben, dann sündigen wir. Ja? Wenn wir Sex außerhalb der Ehe haben, sündigen wir. Brauchen wir alles nicht erörtern, dann wissen wir alles. Aber hier, ihr müsst verstehen, um was es hier geht. Dass ihr euren Leib hingeht als ein lebendiges Opfer. Und es kann ja nur funktionieren, der Leib folgt nur dem, was der Geist befiehlt. Wir leben im Geist, wir sollen im Geist wandeln und im Geist herrschen. An Christi Stadt. Ich merke immer, wenn ich zornig bin oder mich jemand aufregt, dann kriege ich irgendwie Heißhunger. Dann möchte ich Chips essen oder Gummibärchen oder irgendeinen Scheiß. Oder, versteht ihr? Frust fressen. Oder ich habe Lust plötzlich auf Alkohol oder irgendwas kommt da immer. Warum reagiert mein Körper auf den Ärger, den ich im Geist habe? Aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte meinen Leib nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen, sondern Gott. Und dazu muss ich zuerst herrschen im Geist, Autorität nehmen im Geist und sagen diesen Emotionen, verschwindet. Die Woche habe ich wieder zwei Dämonen in die Hölle geschickt. Wenn die nicht gehen, schicke ich sie in die Hölle. Ich bin nicht wie Jesus und schicke die in die Schweine. Jesus ist gnädig, ich bin es nicht. Mit denen bin ich nicht gnädig. Nochmal, darf ich das? Darf ich es oder darf ich es nicht? Lukas 10, Vers 19, wer weiß noch, was da steht. Über alle Macht des Feindes. Und wenn die nicht gehen, wenn die partout nicht gehen oder aus meiner Familie nicht gehen, schicke ich die in die Hölle. Da kam danach noch ein stärkerer. Aber der ging auch wieder nach dem Tag. Den habe ich noch nicht weggeschickt in die Hölle. Das sind immer so Machtspielchen. Die checken immer ab, ob du weißt, wer du bist. Weißt du, wer du bist? Kriminelle machen das in der Welt auch. Kommt ein neuer Dorfpolizist, dann checken sie den ab. Wie ist denn er so drauf? Ist der korrupt? Kann man den kaufen? Für was ist er offen? Steht er auf Frauen? Steht er auf einen schnellen Wagen? Und dann kriegt er das, wenn er offen dafür ist. Der Teufel gibt jedem das, wenn er offen dafür ist für ihn. Oder bleibst du treu, stabil, hast Disziplin und sagst, ich bin Polizist geworden, weil ich für Gerechtigkeit bin. Und da halte ich Kurs. Gott ist auf unserer Seite, Leute. Der liebt dich so sehr. Gott liebt dich so, dass es unseren Verstand übersteigt. Gott ist für dich. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst, schreibt Luther. Ich lese es nochmal in der Neuen Genfer. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der Teufel möchte immer uns irgendwo in die Sünde führen, egal wie, ihm ist egal wie, Hauptsache sündigen. Warum? Weil unsere Emotion daran geknüpft ist und die Sünde ist am Anfang zuckersüß. Das ist so eine Kurve, die geht so ganz steil hoch und dann kommt der Abfall. Und dann wird sie bitter wie Wermut. Und dann kommt Verdammnis, wir fühlen uns schlecht und so weiter. Aber Gott möchte nicht mehr, dass wir diese Ausschläge haben. Ich lese mal in Neuer Genfer weiter, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Richtet dich nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Luther schreibt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Leute, das ist ein immens wichtiger Satz. Was will die Welt? Schönheit, Reichtum, Erfolg, Anerkennung. Und mit all dem lockt der Teufel. Mit all dem lockt er die Leute, die dann irgendwann ihren Preis bezahlen. Niemand in dieser Welt, ich sage dir, niemand in dieser Welt, ohne Ausnahme, niemand in dieser Welt wird berühmt, ohne dass er vom Feind die Genehmigung hat. Niemand. Ja oder nein? Nicht einmal Jesus durfte in dieser Welt berühmt werden, ohne die Genehmigung des Teufels. Übertreibe ich? Nein, er kam zu ihm. Wenn du niederfällst, mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche dieser Welt, alle Anerkennung dieser Welt, aller Ruhm, aller Macht gebe ich dir. Versteht ihr, was läuft? Und Jesus hat es abgelehnt. Und deswegen hat er gesagt, die Welt hasst mich, weil ich nicht von der Welt bin. Hätte Jesus da die Entscheidung getroffen, hätten sie ihn angebetet. Keiner hätte Jesus abgelehnt, allerdings sagt Halleluja, der Messias, aber er wäre nicht mehr der Messias gewesen. Gott hätte ihn verworfen, genauso wie Satan. Aber Jesus kam in diese Welt und die Leute wollten ihn nicht. Weißt du, warum die Welt manchmal uns nicht will? Wenn Licht in einen Raum der Finsternis kommt, wird offenbar, was in diesem Raum ist. Wenn Licht zu der Finsternis kommt, das gefällt denen nicht, weil für einen Teil oder Bruchteil einer Sekunde spüren sie ihre Sünde, dass sie schmutzig sind, dass sie dreckig sind, dass sie widerlich sind. Das wollen die nicht. Die wollen in der Finsternis bleiben. Die Bibel sagt, wer das Gute tut, kommt zum Licht, denn er liebt es, damit gesehen wird, dass seine Werke in Gerechtigkeit getan sind. Wer die Finsternis liebt, will nicht zum Licht. Und diese Menschen, die wissen manchmal nicht mal, dass du Christ bist. Ich habe es oft erlebt mit Leuten, die mir Zeugnis gegeben haben, gesagt, Thomas, ich habe einen neuen Job angefangen in der Firma. Da wusste keiner, dass ich Christ bin. Ich habe noch kein Zeugnis gegeben. Da kam ein so ein Kollege und der hat mich sofort angemacht. Der hat sofort gesagt, ich mag dich nicht. Ja, warum? Weil du Licht bist. Du bist Licht. Die Sonne ist immer Licht. Die Sonne geht nicht auf und unter. Die Erde dreht sich. Die Sonne scheint immer, immer. Auch wenn es regnet und stürmt, scheint die Sonne auch. Oben drüber. Und ich muss Licht sein, du musst Licht sein. Und deswegen sagt die Bibel, wir sollen uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt richten. Und es geht kein Mensch über diese Erde, auch wir nicht. Wir wollen auch Anerkennung, wir wollen auch irgendwie dazugehören, wir wollen auch ein Lob. Stimmt's? Unser Fleisch sehnt sich danach. Aber das kommt oft nicht, weil wir halt nicht von dieser Welt sind. Wir gehören nicht dazu. Das geht immer eine Weile gut und dann wird es wieder, ja. Wenn ich manchmal Freunde von früher treffe, Klassenkamerade, ich freue mich und die freuen sich und dann reden wir und trinken wir einen Kaffee oder irgendwas und dann geht es immer, bis die dreckigen Witze anfangen, die Frauensprüche und dies und das und du merkst so, das, ich bin nicht mehr von, das ist nicht meine Welt. Und dann merken sie, ja, warum lachst du nicht? Warum, ja, weil ich nicht lache. Ja, warum nicht? Ja, weil ich Christ bin. Oh, hör mal auf, bist du auch so ein Gläubiger? Ja, oh. Und dann machen sie die Witze, dann kommen sie komisch und dann merkst du, jo, lass es sein. Macht keinen Sinn. Und dann ist es auch gut. Mir ist Jesus wertvoller als irgendeine Freundschaft zu irgendeinem Menschen. Aber hier heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, sagt die neue Genfer, in einer neuen Weise zu denken. Wann passiert es? täglich, immer wieder aufs Neue. Lerne in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wer lernt es? Wer soll das lernen? Wir wieder. Luther sagt, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Meint dasselbe, andere Übersetzung. Dass wir beurteilen können. Neulich hatte ich wieder mit jemand so ein WhatsApp-Ding, Nachricht geschickt, ja, wir sollen hier niemand verurteilen. Da habe ich gesagt, wir verurteilen hier niemand, wir beurteilen. Und da fordert uns die Bibel dazu auf. Wir sollen beurteilen, nicht verurteilen. Stimmt's? Warum sollen wir beurteilen? Weil wir wissen müssen, ob das richtig ist oder falsch, gut oder schlecht, ob es mit dem Wort Gottes kompatibel ist oder nicht. Ganz einfach. Und das ist nicht schwierig. Und natürlich ist es manchmal an der Grenze zum Verurteilen oder man könnte meinen, das ist jetzt Verurteilen, ist es aber nicht. Sondern wir beurteilen alles und daraus können wir sehen und prüfen, passt es in mein Leben, passt es nicht in mein Leben. Wird Gott sich darüber freuen oder wird er darüber enttäuscht sein? Wenn ich mit Menschen zusammen bin und je nachdem, wie ich mich verhalte, wird Gott sich darüber freuen oder wird er sich nicht darüber freuen? Wenn ich über Menschen rede, wird es Gott freuen oder wird es ihn enttäuschen? Wird es ihm vielleicht sogar wehtun? Das ist eine Herausforderung. Und deswegen sollen wir uns nicht länger nach dieser Welt richten. Nochmal zurück. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Ich strecke mich aus nach der Weisheit und nach der Erkenntnis Gottes. Ich möchte die Weisheit Gottes haben in jeder Entscheidung. Wenn ich die Weisheit Gottes und seine Erkenntnis mit in eine Entscheidung hineinnehme, dann muss ich weder Angst haben noch Begeisterung, sondern ich brauche Gottes Weisheit. Und dann werde ich auch nichts bereuen müssen. Dann werde ich sagen können, danke Jesus für dein Nein, danke für dein Ja. Ist das leicht? Nein, es bedarf nur Gehorsam. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Nicht ein Lied singen. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Wenn der kleine 5-Jährige jeden Tag in den Laden geht und klaut und jeden Tag erwischt wird und die Polizei kommt oder der Marktbesitzer, ich weiß nicht, ob das die Mama freut. Und der Kleine sagt, aber Mama, ich hab dich lieb, ich sing nachher ein Lied für dich. Wenn die Mama doof ist, sagt sie, ja, sing du ein Lied für mich, dann ist die Mama wieder glücklich. Nächsten Tag geht der Kleine wieder klauen. Manche Christen leben so. Sie tun ständig irgendwas, was Gott wehtut und dann sagen sie, ja, ich singe wieder ein Lied für dich. Das ist nicht Anbetung, das hat mit Anbetung nichts zu tun. Sondern das Herz der Mama freut sich, wenn der Kleine aufhört zu stehlen. Und dann muss er nicht mal ein Lied singen. Ich singe auch nicht oft ein Lied, aber ich kann Lieder singen oder ich bin dabei im Lobpreis und ich freue mich, wenn irgendwo ein Lobpreislied kommt, wenn ich dankbar mitsingen kann, weil mein Herz voller Freude ist. Ist es für uns wichtig, dass wir auf unseren Leib achten und dass wir ihn als lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen und damit einen guten Gottesdienst haben. Leute, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo ganz viele Gottesdienste sich entwickelt haben, wo ich denke, da ist Gott gar nicht mehr da. Es ist Lasershow, Nebelshows in den Gemeinden. Es steht ein Chor auf der Bühne, der schön singt. Alle sehen gleich aus. Es ist alles getaktet nach Zeit. Es ist alles wunderschön. Ich bin nicht gegen diese Dinge. Das kann gut sein. Wenn der Herr immer noch ein Number One ist, ist alles gut. Und dann wird man nennt es so das Wohlstandsevangelium. Du musst nur so und so leben. Dann kommt der Reichtum in dein Leben. Nochmal, ob du reich bist oder nicht reich. Was ist Reichtum? Ist alles relativ. Aber wisst ihr, wenn du jetzt nicht die Millionen auf dem Konto hast, dann bist du trotzdem reich. Da ist mir das viel lieber, dass ich reich bin in Christus, als dass ich ein dickes, fettes Bankkonto habe. Aber warum haben so viele Christen Schwierigkeiten zu ihrem Leben, Ja zu sagen. Zu sagen, Papa, es ist gut, wie es ist, weil du gut bist. Das ist der erste Schritt, zu sagen, Papa, es ist gut, weil du gut bist. Und alles, und jetzt kommt der zweite Schritt, alles muss dir zum Besten dienen. Das heißt, alles, alle Umstände sind dazu da, um uns zu erziehen. Vertrauen zu bilden, Glauben zu bilden, Hoffnung zu bilden, Veränderung zu bringen. Manchmal sind Attacken so oft, manchmal habe ich hier in der Gemeinde Ärger, dann habe ich gesundheitlich Ärger, dann ist wieder was mit meinen Kindern, dann ist was mit den Nachbarn und manchmal kommt alles auf einmal, dass ich zu Hause auf meiner Couch sitze und sage, LM, und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wo es mir echt bis hier steht. Und dann nach ein, zwei Tagen, das löst sich auf, das löst sich auf, da löst sich's auf. Warum? Weil ich sage, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich sage dir Danke. Ich sage dir Danke und ich entscheide mich in meinem Herzen jetzt, dich zu loben und zu preisen. Wer weiß noch, was der größte Antiglauben ist? Wie nennt man das? Alle schon vergessen? Angst. Angst ist Antiglaube. Glauben hat Gott geschaffen. Angst hat der Teufel geschaffen. In dem Moment, als Adam und Eva gesündigt haben, kam Angst in ihr Herz. Es war die Geburtsstunde der Angst. Und sie haben Angst vor wem gehabt? Helft mir, vor wem? Vor Gott. Und das ist die Hauptangst Nummer eins. Angst vor Gott. Aber Angst ist genau im Prinzip eins zu eins dasselbe wie Glauben. Wo kommt Glauben her? Aus dem Hören des Wortes Gottes. Wo kommt Angst her? Aus dem Hören der Worte des Teufels. Dein Leben ist zu Ende, du wirst deinen Job verlieren, deine Frau wird sich trennen. Kennt ihr die Dinge? Du wirst krank, oh, es juckt schon wieder, du hast Krebs, der Krebs ist zurück. Und was passiert mit den Leuten, die da zuhören? Die Welt ist voller Angst. Eine Pille hilft dir nicht. Ein Doktor hilft dir nicht. Ein Psychiater hilft dir nicht. Es kann hilfreich sein. Aber es hilft dir am Ende nicht. Es bringt nicht die Lösung. Wie bekämpft man Angst? Mit Glauben. Der Teufel kommt zu Jesus. Und wie hat Jesus reagiert? Mit dem Wort Gottes? Mit seinen eigenen Worten? Er ist ja das Wort. Wie bekämpft man Angst? Mit dem Wort Gottes. Der Teufel kommt und sagt, ich werde dir dein Leben nehmen. Wir hatten hier eine Frau, 5 Jahre hat die mich hier terrorisiert mit ihrem Unglauben. Wahnsinn, was wir hier alles schon hatten. Der Teufel hat mir gesagt, ich sterbe. Na, ich sage, hör doch mal auf, dem zuzuhören und hör Gott zu. Ja, ich höre die Stimme Gottes nicht. Sei, warum hörst du den Teufel so gut jeden Tag? Sei, muss ich einmal umschalten von ARD auf ZDF, mal den Kanal wechseln. Wenn du den Teufel hören kannst, kannst du auch Gott hören. Muss nur mal richtig. Ist das böse? Ich meine das nicht böse, aber das ist zermürbend. Christen, die nicht auf Ratschläge hören, sind zermürbend. Das ist wie ein Kind, dem du jeden Tag dasselbe sagst. Und es macht gerade so weiter. Und dann kommt es wieder, Mama, es tut weh. Du hast gar nicht einmal mehr Lust auf ein Flasch da. Du hast Lust noch eine. Puff, aber es hilft ja nicht. Und eine Frucht aus Angst ist Furcht. Wisst ihr, was am oftesten oder öftesten, wie sagt man? Am häufigsten, danke. Oder manchmal habe ich so einen Deutschhänger. Was am häufigsten für einen Satz oder für eine Aussage in der Bibel steht? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Einer hat es mal gezählt, er hat gesagt 365 Mal. Ob stimmt, weiß ich nicht. Bin zu faul zum Zählen. Aber wenn es so stimmt, dann ist es gut, dass du jeden Tag einmal ein. Aber es, mir reicht einmal, wenn es steht, weil ich brauche nicht den Hammer, der mich beklopft. Einmal weiß ich, fürchte dich nicht. Warum sagt Jesus so oft, fürchte dich nicht? Weil er weiß. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Wie überwindest du die Welt? Nur durch eine Sache, indem du Jesus nachfolgst. Indem du dem Meister nachfolgst und nicht sagst, Herr, folge mir nach. segne meine Bescherungen, segne meinen Misthaufen, segne meinen eigenen Willen. Du wirst immer Schiffbruch erleiden, wenn du machst, was du machst. Du musst aufhören zu machen, was du machst und vorher fragen. Ist das dran? Ja oder nein? Soll ich das entscheiden? Ja oder nein? Und wenn du keine Antwort hast, dann frag weiter, bis du hörst. Sag, Herr, putz mir die geistigen Ohren, mach den Hörkanal frei, den geistigen, dass ich deine Stimme höre. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme, Punkt. Vor Jahren habe ich Prophetenschule gemacht noch, regelmäßig, immer so mit zwischen 10 und 30 Teilnehmern. Und da habe ich immer am Anfang einen Zettel ausfüllen lassen. Was ist der Wunsch dieser Prophetenschule für dich? Was wünschst du dir? Ohne Ausnahme stand auf jedem Zimmer, ich möchte lernen, wie ich die Stimme Gottes höre. Seiner, bist du hier falsch, weil das kannst du hier nicht lernen. Ja, warum nicht? Sei, weil du das schon kannst. Das ist in dich hineingelegt. Erstmal muss man die Lügen rausmachen, damit man die Wahrheit pflanzen kann. Erstmal das Unkraut rausreißen, die Wurzelstümpfe rausziehen, dann kannst du was Neues pflanzen, weil drumherum wird nichts. Jedem Christ ist gegeben, ab dem Moment deiner Wiedergeburt hörst du die Stimme Gottes. Aber was manche halt hören, ist nicht, was sie hören wollen. Und dann bocken sie immer. Hier gab es Leute, die haben andere geheiratet. Ich wusste, das ist nicht der Mann oder die Frau, den Gott für dich hat. Und ich habe noch nie von mir aus gesagt, heirate nicht. Ich warte immer, bis sie kommen und fragen. Alles andere ist Manipulation. Aber wenn sie mich fragen, dann sage ich ihnen, was ich denke, weil sie haben ja gefragt, sie wollen es ja wissen. Wahrheit tut weh. Und immer wieder hatten wir hatten hier eine Frau, unbedingt hat sie diesen Typen heiraten wollen. Der hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, noch nie. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du den heiratest, der wird weder dich versorgen noch deine Kinder, weil der ist so stinkfaul, der wird niemals arbeiten. Ah, nee. Natürlich hat sie ihn geheiratet und die Mama hat Pulver und die pulvert schön immer in eine bestimmte Körperöffnung, pulvert sie die Pulver rein. Versteht ihr, was ich meine? Schenkt ihm eine Eigentumswohnung und so weiter. Alles kontraproduktiv für diesen Vogel. So, jetzt haben sie das erste Kind. Er ist psychisch krank. Sie ist psychisch krank geworden, beide Psychopharmaka. Er ist aber der große Prediger, der war ein paar Mal hier, ja, hat er mir erzählt, er ist der große Prediger und er wird predigen. Wenn du ein Kindermädchen suchst und es bewerben sich da ein paar und da ist jemand dabei, der kommt zur Tür rein, sieht deine Kinder, oh hallo und ganz liebevoll. Und dann merkst du, oh, das ist aber kinderlieb. Das ist genau das, was du suchst, ja, stimmt es? Und dann sind die Papiere, vielleicht die Qualifikation, gar nicht mehr so wichtig, aber du siehst, Mensch, toll. Und die Kinder gehen gleich auf. Oder es kommt so ein Drachen rein. So, wie hieß die da? Von der Heidi da, aus Frankfurt da, die Frau Roddeburg, Roddemeier, oder wie hießen die? Scheißegal. Ne? Und dann kommt so eine rein, ich habe lauter Zertifikate, ich liebe Kinder. Wo sind denn die Kleinen? Dann wirst du sagen, Wisst ihr, was wir brauchen, ist Liebe. Und das geht nur durch die Charakterschule, wo unser Herz verändert wird, wo es durch Zerbrüche geht. Leute, die besten liebenden Leute, die Leute mit dem meisten Erbarmen sind die, die durch Zerbrüche sind. Und dann gibt Gott die Gaben. Die Gaben gereut Gott nicht. Und die Leute denken immer, sie kommen, sie bekehren sich und dann innerhalb eines Jahres werden sie Pastor. Wie soll das denn funktionieren? Die haben von der Welt keine Ahnung. Sie haben ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle. Sie haben null Disziplin. Und dann, denn ihr einziger Fokus ist, oh, ich gehe in Vollzeitdienst und dann kann ich machen, was ich will und ich kriege die Kohle von den Leuten. Das ist ein Märchen. Wenn Gott so jemand einstellt und du in der Nähe bist, lauf so schnell du kannst, weil Gott macht es nicht, das ist ein anderer Gott. Und natürlich hat es nicht funktioniert, dann habe ich mich mit denen nochmal getroffen, habe gedacht, vielleicht wird's was. Ja, sie gehen jetzt auf die Bibelschule so und so. Mit Fanfaren und Trompeten sind sie ausgezogen. 6 Monate gehen sie auf die Bibelschule und dann kommt er zurück und dann kann er mir das Wasser reichen, weil er hat dann ein Zertifikat. Ich habe zu Bärbe gesagt, warte mal, ob das was wird. 3 Monate waren sie dort, dann sind sie ausgezogen mit Fanfaren und Trompeten, weil dort alle blöd sind. Genau wie ich hier blöd war. Und die anderen Gemeinden in Heidelberg waren auch alle blöd. Wisst ihr, es ist ein roter Faden, der sich bei manchen durchzieht. Ja, und dann kam ihre Mami, ich soll mit ihr reden. Da ich sage, was soll ich mit ihr reden? Sie hat den Typen geheiratet, jetzt ist es so. Was, versteht ihr? Warum soll ich den Misthaufen wegräumen, denn sie mit Freude? Das ist nicht mein Job. Und das sehe ich auch nicht meine Aufgabe. Wenn man in eine Sackgasse reinfährt, gibt es nur einen Weg. Rückwärts an den Punkt, wo du rein bist. Und der Punkt ist da, wo die Sünde dich in die Sackgasse geführt hat. Könnt ihr mal folgen, egal in welchem Bereich. Und da muss die Person Buße tun. Buße tun, nicht bei mir, nicht irgendwas, beim Herrn. Sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Gott kann diese Familie heilen, das ist klar, das ist nicht das Thema. Wird Gott sie automatisch heilen? Nein. Wann wird er sie heilen? Wenn sie Buße tun. Und sagen, Herr, Stolz ist unsere Motivation. Faulheit war unsere Motivation. Egoismus war unsere Motivation. Und da gehört Ehrlichkeit dazu. Aber die Menschen, die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Wer will schon in den Spiegel schauen? Wir wollen die wenigsten. Versteht ihr, was ich sagen will? Manche Christen erleiden Schiffbruch. Paulus nennt es Schiffbruch. Manche Christen erleiden Schiffbruch im Glauben, weil sie nicht verstanden haben, dass alles, was Gott tut, gut ist. Er wollte sich nicht unterordnen. Ich war 10 Jahre lang Co-Pastor in einem Dienst, der war die Hölle. Der war die Hölle. Ich habe die schlimmsten Sachen erlebt. Dort gingen Millionen über den Tisch. Und dieser Pastor hat sich einen neuen BMW gekauft für 85.000 und vieles mehr. Hat den Frauen allen suggeriert, er wird sie heiraten. Nach der Nummer 36 habe ich aufgehört zu zählen, weil es mir langweilig geworden ist. Und die haben ihre Eigentumswohnungen verkauft, ihm die Kohle gebracht, Äckerlein verkauft, die Kohle gebracht und so weiter. Heute ist er verurteilt als Steuerhinterzieher und Kinderschänder. 10 Jahre war ich dort und dachte, ich drehe durch da drin. Ich wusste das alles. Keiner hat mir geglaubt. Ich war der Schlechtmacher vom Pastor. Irgendwann habe ich aufgehört, irgendjemand was zu sagen. Ich habe gesagt, das sollen alle ihre eigenen. Und ich wollte immer gehen. Gott hat gesagt, nein. Ich sage, ja, ich will gehen, nein. Das ist blöd, wenn Gott sagt nein. Wer weiß noch, dass Gottes Nein gut ist. Dann gegen Ende 2009 haben ihn alle so verlassen. Die waren noch ziemlich der Letzte. Und da haben mich Leute angerufen, Thomas, wie hältst du es noch mit dem aus? Ich sage, weiß ich nicht. Ja, warum gehst du nicht? Ich sage, weil meine Ampel nicht grün ist. Ich sage, ich werde nicht losfahren, wenn die Ampel rot ist. Das ist ungesund. Aber Christen machen, was sie wollen. Sie fühlen, ich bin jetzt dabei. Dann kommen sie, Pastor, ich habe ein Gefühl, so nennen sie es nicht. Ich habe den Eindruck, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin dabei. Und da sollst du dich natürlich freuen. Hat es dir der Herr gesagt? Ja. 14 Tage drauf, du bist ein blöder Pastor, du hast mich verletzt, ich gehe. Hat es dir der Herr gesagt? Ja. So spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Es war doch nicht dran. Verrückt, verrückt, verrückt. Verrückt. Aber heute rückblickend, die 10 Jahre war meine Ausbildungszeit. Wir haben nie so viel Tränen wie dort geweint, nie so viel Schmerzen durchlitten, nie so wenig Anerkennung bekommen. Ich habe den mit 3 Pastoren, die ich kannte aus Deutschland, bekannt gemacht. Wir kommen dahin, er wollte gar nicht, er war halt groß und beeindruckend. Wir kommen dahin, steigen aus dem Auto, alle rennen zu ihm hin, der Pastor auch, den ich eigentlich kenne, aber ich ja gar nicht mal, hallo Thomas, nee, gar nichts, trag meinen Koffer, okay, wow. Ich habe das mehrfach erlebt, habe es manchmal nicht verstanden, aber ich habe einfach gewusst, Gott ist gut. Bis Gott mir irgendwann gesagt hat, Thomas, du wirst einen größeren Dienst haben wie er. Und da habe ich gesagt, danke Jesus, das langt, mehr will ich gar nicht wissen. Darum geht es mir gar nicht, dass ich einen großen Dienst habe. Was ist groß? Dass Millionen zuhören oder dass Gott zuhört? Dass Millionen Menschen sagen, bester Pastor der Welt oder dass Gott sagt, bester Pastor der Welt? Entscheide dich. Du kannst nicht bei den Menschen rumhaben und bei Gott. Das funktioniert nicht, glaub's mir. Überall ist Dreck, wo je größer der Schein. Und heute sage ich danke, Jesus, für die Zeit. So hart, wie sie war. So hart, wie sie war. Man sagt immer, es gibt so drei Generationen. Die erste baut es auf, die zweite hält es und die dritte macht es kaputt. Im Geist ist es oft auch so. Aber ich bin froh, dass Gott mich korrigiert. Wenn Gott mich noch korrigiert, bin ich noch richtig. Wenn Gott mich nicht mehr korrigiert, sind äußere Umstände aussagekräftig, ob du richtig bist. Sprecht zu mir. Nachher gehen wir raus und laufen rum und sehen da ein Ehepaar, was auf der Straße lebt. Bedeutet das, dass die eine schlechte Ehe führen? Ja, aber gerade hast du noch gedacht, wenn die äußeren Umstände... Nein, das kannst du niemals beurteilen. Die beiden sind vielleicht glücklicher wie so ein Ehepaar in der Villa, die sich nur angeifern. Ist immer noch so, es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um unser Herz. Die Gemeinde fing vor 15 Jahren an mit 5 Herzpredigten. Und immer noch geht es ums Herz. Immer noch geht es ums Herz. Merkt ihr das? Gott kämpft um dein Herz. Er will dein Herz. Er will nicht dein Ja, er will nicht dein Nein, er will nicht dein Halleluja. Das ist zweitrangig. Er will dein Herz. Wenn meine Frau in unsere Ehe schaut, die will nicht, oh, Barbara, du bist die Tollste. Das ist zweitrangig, ist wichtig, aber es ist nicht, sie will wissen, liebt er mich noch oder nicht? Ja oder nein? Alles andere ist dann egal. Darum geht's in einer Beziehung, dass das Herz dir gehört oder dein Herz dem anderen. Und die Frage ist immer, die Gott uns stellt oder stellen möchte, gehört dein Herz noch mir? Wenn ich der Teufel wäre, würde ich es genauso machen, wie er es macht. Ich würde gucken, na, was gefällt ihm dem Thomas so? Ich nehme immer mich als Beispiel. Vielleicht will er ein schönes Auto, und dann bringe ich ein schönes Auto. Vielleicht will er ein schönes Boot, bringe ich ein schönes Boot. Er guckt, wo wir empfänglich sind. Und dann kommt er mit Angebote aus dieser Welt. Aufpassen. Nichts, was in dieser Welt ist, kann jemals dir das geben, was Jesus dir gibt. Du wirst an diesen Dingen keinerlei Freude haben. Keinerlei Freude wirst du daran haben. ...2015... war ich am Überlegen, ob ich mir eine Harley kaufe oder eine Victory, mal schauen und so weiter. Bärbel hat mich dann zu einer Victory überzeugt, obwohl ich eine Harley wollte. Aber ich habe dann Ja gesagt, habe ich gebetet, Gott sagt Nein. Da habe ich weiter gebetet, Gott sagt Nein. Dann dachte ich, naja, mach eine kleine Pause und dann bete ich wieder und Gott sagt Nein. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und dann fragt man natürlich Leute, die wissen, ah, ich habe den Thomas so lieb, ich sage dem, was er hören will. Sag, tu ich, dann betest du mal, oh, ich habe ein Ja. Und in dir drin, die Stimme in dir, die kleine Stimme. Kennt ihr die, wie die heißt? Heiliger Geist? Nein. Und ich war so in der Freude, ich will unbedingt. Und dann habe ich es gemacht, gekauft. Von der ersten Sekunde an war da keine Freude drauf. Keine. Es ging ein Ding nach dem anderen schief. Ein Ding nach dem anderen. Bis zum Schluss, ich so mit den Nerven am Ende war, nach einem Jahr, ich habe gesagt, das Ding kommt jetzt aus dem Haus. Ich habe es inseriert, ich hätte es verschenkt. Es wäre mir egal gewesen, Hauptsache weg. Das war eine Lektion. Ein Bußprozess in mir, ein Heilungsprozess in mir, der war. Mit das Heftigste, was ich erlebt habe in meinem Leben. Jetzt rückblickend ist alles klar, aber in dem Prozess ist nichts klar. Da ist mal dafür, mal dagegen, mal ja, mal nein. Chaos. Der Teufel ist ein Gott des Chaoses und der Verwirrung. So, und dann habe ich das ganze Thema losgelassen. Es musste in mir komplett sterben. Und dann habe ich gesagt, okay, alles gut. Dann lasse ich das Thema komplett los. Dann hatten wir hier wieder so einen Vogel. Nenn ihn Vogel. Möchte gern Geschäftsmann mit Haufen Geld, kommt mit seinem neuen Pickup vor mein Haus gefahren, hupt da rum. Ich denke, wer hupt da rum? Geh auf den Balkon, sag, hey, was ist los? Hey Thomas, guck mal, mein neues Auto, boah, die Kohle sprudelt. Weißt du was? Ich kauf dir und mir eine neue Harley. Und der Heilige Geist sagt, nein. Und ich sag, nein. Doch, Bruder, ich verspreche es dir, ich kauf dir eine Harley. Und ich sag, Herr, was soll das jetzt? Was ist das jetzt wieder? Und er sagt, der Herr zu mir, du wirst eine Harley bekommen, aber nicht von ihm, sondern von dieser Person. Und ich so, oh, den Eindruck will ich gar nicht. Ich habe das Thema hinter mir, ich fange das nicht von vorne an. Und dann habe ich aber gespürt, irgendwas ist anders, es ist ein Friede dabei. Friede, Freude und Gerechtigkeit. War ein paar Jahre danach. Und dann habe ich das bewegt und habe ich Träume gehabt und das kam immer wieder. Frag die Person, die ich dir gezeigt habe, ob sie dir das Geld gibt. Frag die Person, ob sie dir das Geld gibt. Frag die Person, das mache ich nicht. Das traue ich mich gar nicht. Und es wurde dann immer heißer, dieser Wunsch. Und ich habe gesagt, Herr, ganz ehrlich, ich will nicht mehr. Ich habe gar keine Lust mehr auf das Thema. Und dann sagt der Herr, fragen. Habe ich gefragt und die Person sagt, ja. Ich weiß mal von Socken. Weil ich habe mich darauf eingestellt, hast du noch alle Latten am Zaun oder so? Aber Gott benutzt die Menschen, die er benutzen möchte. Nicht die der Teufel dir schickt. Versteht ihr, was ich sagen will? Leute, mach dich nicht abhängig von irgendjemandem, den der Teufel dir schickt. Gott erfüllte deinen Herzenswunsch. Und 2018 konnte ich dann mir meine Harley kaufen und die war von Gott. Und es war so extrem für mich, dass ihr habt ihn in Pforzheim gekauft. Wir waren auf dem Weg nach Pforzheim. Ich erzähle euch meine Sachen, damit ihr was lernt. Und wir waren 5 Kilometer weg vom Händler und ich sage zu Bärbel, fahr an der Tankstelle raus, ich muss spucken. Die Aufregung, ob das jetzt dran ist oder nicht, obwohl ich wusste, es war der Herr, hat mich so übernommen, ich war kurz vorm Spucken. Und dann stand ich da, ich sage, Heiliger Geist, ich verspreche dir, ich drehe sofort rum, wenn das falsch ist. Ich gehe nicht nochmal durch diesen Prozess. Lernen wir was durch Leid? Mehr als durch Freude. Und dann kam ein übernatürlicher Friede über mich und ich wusste, ja, das passt. Und ich so, danke Jesus. Ich freue mich, die Harley zu kaufen mit dir, nicht ohne dich. Alles, was wir tun, kaufen, entscheiden, ohne den Herrn, wird uns keinerlei Freude bringen. Es wird uns nur ganz viel Leid und Schmerz bringen. Muss Gott es zulassen? Ja, was soll er machen? Gehen manchmal unsere Kinder durch Entscheidungen, wo wir gesagt haben, lasst es lieber sein. Ja, und haben sie dann Tränen und Leid? Ja, und wenn du ein guter Elternteil bist, dann sagst du, das ist die Lektion, die sie lernen müssen. Und diese Lektion ist gut für den Rest ihres Lebens. Erinnert euch an die Geschichte mit Vanessa, wo sie Diebstahl gemacht hat im Schreibwarenladen. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt dahin und du bringst die Sachen zurück. Die hat sich in den Boden geschämt, aber danach hat sie nie wieder geklaut. Glaubt ihr, dass das eine Lektion war, die gut war? Ich hätte auch sagen können, das palst du jetzt und jetzt machen wir Schwamm drüber. Schwamm drüber, Leute, bedeutet, es wird noch schlimmer. Wenn du an einem Obststück an der Obstschale Schimmel siehst, kannst du sagen, Schwamm drüber. Wunder dich nicht, was nächsten Tag ist oder 3 Tage drauf. Da ist der Rest auch schimmelig. Im Geist ist es nichts anders. Und viele Eltern meinen, wenn sie jetzt alles zudecken und sagen, Schwamm drüber und die Rechnung bezahlen und alles wieder gut machen, was der Kleine oder die Kleine verbockt hat, dann hilft es. Nein, es ist total kontraproduktiv. Ich hoffe, wir haben heute Morgen was gelernt. Ich hoffe, wir haben was verstanden. Und ich hoffe, wir brechen da durch. Dass wir lernen, in einer neuen Weise zu denken. Und wenn wir schon so denken, dass wir weiter in dieser neuen Weise denken, nämlich Wort Gottes, biblisch denken, den Herrn fragen und dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Ich hätte mir den ganzen Tränen und Leid ersparen können, 2015, wenn ich auf den Herrn gehört hätte, wo er gesagt hat, nein. Gott sagt nicht Nein zum Motorradfahren, er sagt auch nicht Nein zu Harleyfahren. Darum geht es nicht. Da könnte man wieder eine Botschaft draus machen, eine religiöse. Der Herr ist gegen Harleyfahren oder gegen Motorrad. Hat er nie gesagt. Versteht ihr, das machen die Religiösen. Aber was hat er gesagt? Jetzt nicht. Er sagt einfach Nein. Und dann kann ich diskutieren, warum. So wie du deinen Kindern manchmal Nein sagst und dann fragen sie 1000 Mal, warum. Weil manchmal weißt du, das verstehst du jetzt noch nicht, Kleiner. Aber die Mama versteht's. Warum darf ich mit den offenen Kerzen am Christbaum nicht spielen? Weil das brennen könnte. Das versteht der Kleine nicht. Brennt doch schon, ist doch schön. Ja, aber da kann der ganze... Ah, ah, ah. Oh Mann. Ich glaube, Gott ist immer noch auf unserer Seite und er will, dass wir durchbrechen und frei werden. Und der Teufel kämpft wie ein Ah dagegen. Aber ich weiß, dass wir immer freier werden. Sind wir heute freier als vor einem Jahr? Wer kann das sagen? Streck mal. Halleluja. Sind wir nächstes Jahr freier, als wir heute sind? Ja, Amen. Halleluja. Weil alles in unserem Leben ist ein Zirkel, ein Kreislauf von einem Jahr. Was du heute siehst, wirst du in einem Jahr enden. Das ist immer so mit allem und deswegen ist es gut. Und das Jahr wird gut, egal was in der Welt passiert. Wir sind immer noch unter dem Schutz des Lammes. Wir sind immer unter dem Schutz des Herrn. Danke, Papa, für dein Wort. Danke für heute Morgen. Danke für jeden Zuhörer. Danke, dass das immer noch dasselbe ist in deinem Wort, dass es immer noch gilt. Danke, Herr. Wir entscheiden uns heute Morgen, dass wir auf deinen Reichtum schauen wollen, auf deine Weisheit und deine Erkenntnis. Herr, wir sagen auch, oh, welch eine Tiefe ist in deinem Wort und in deiner Korrektur und in deinem Ja und in deinem Nein. Es ist beides gut, dein Ja und dein Nein. Und danke, Jesus, dass du mit uns vorwärts gehst. Danke, dass wir uns immer wieder aufs Neue entscheiden dürfen. Und wir entscheiden uns auch heute Morgen weiterhin in diesem neuen Denken zu sein, unser Denken zu erneuern, damit wir erkennen können, unseren Sinn zu erneuern, damit wir erkennen können, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Dass wir deinen Willen erkennen können, Vater, damit wir auf der rechten Straße wandeln um deines Namens willen. Und danke, wir sagen, 2025 wird ein gutes Jahr, weil du bei uns bist und bei uns bleibst. Halleluja. Egal was passiert, uns wird es nicht treffen. Du bist bei uns. Danke, Jesus, wir glauben dir und wir sagen, danke, Herr. Danke, danke, danke für alles Gute in unserem Herzen. Danke für die Ja's, danke für die Nein's. Und danke, dass du weiter mit uns arbeitest und vorwärts gehst. Und danke für gute Früchte in unserem Leben. Danke, Papa, dass da, wo wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, wir uns erfreuen dürfen an den Dingen, die sind und die nicht sind. Danke, Jesus. Alles ist gut, was du tust. Halleluja. Amen.